Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnte, und ich erwähne es gleich in einer Reihenfolge, in der manche Gelehrte gesagt haben, dass das die Reihenfolge ist, in der es auch tatsächlich geschehen wird. Manche der Sachen, natürlich, wir wissen die Reihenfolge davon. Und manches davon, Allahu A'la, kann sein, das kommt zuerst, kann sein, es kommt danach. Und die Reihenfolge ist, die manche Gelehrte bevorzugt haben, das ist auch die Reihenfolge, auf die, wenn ich mich richtig entsinne, eben Hajar, rahimahullah ta'ala, auch hingewiesen hat. Erst einmal Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, der falsche Messias. Dann Isa, alayhi salatu wassalam, Jesus, der Messias, Friede sei mit ihm. Dann als drittes das Volk, die Erscheinung von Gog und Magog. Und als fünftes der Aufgang der Sonne im Westen. Als sechstes die Erscheinung von Ad-Dabba, ein bestimmtes Tier. Dann siebtens die Erscheinung von Rauch. Achtens die Erscheinung, Entschuldigung, ich habe viertens weggelassen, ne? Nach Gog und Magog, da war das dritte. Als viertes die drei Erdrutsche. Als viertes die drei Erdrutsche, das heißt 4, 5 und 6 sozusagen. Drei Erdrutsche, ein Erdrutsch im Osten, ein Erdrutsch im Westen, ein Erdrutsch in der arabischen Halbinsel. Und danach der Sonnenaufgang im Westen. Und danach das Tier, Ad-Dabba. Und danach der Rauch. Und als letztes das Feuer aus Aden. Das Feuer, Aden ist eine Gegend im Jemen. Das Feuer aus Aden. Diese 10 Zeichen. Und eines der Zeichen, die ihr gerade, das heißt, diese 10 Zeichen, das nennt man die 10 großen Zeichen des jüngsten Tages. Der Tag der Aufstehung wird nicht eintreffen, bis diese Sachen nicht eingetroffen sind. Aber sobald eines dieser Zeichen auftritt, werden die anderen diesem Zeichen folgen. Schnell nach und nach folgen. Das heißt, sobald ein Zeichen vorbei ist, kommt sofort das nächste. Das sind die 10 Zeichen des jüngsten Tages. Und eines davon, wie ihr gerade gehört habt, ist Gog und Magog. Die Erscheinung von Ya'juj und Ma'juj. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam erzählt uns einen längeren Bericht, der von Imam Muslim, rahimahullah, in seinem Sahih-Werk überliefert wird. Der Prophet erzählt einige Sachen über die Endzeit. Und an dieser Stelle geht es jetzt gerade darum, das Ende von Jesus, alaihi salatu wasalam, wie er Ad-Dajjal tötet. Wie er Ad-Dajjal tötet. Und wir wissen, dass er Ad-Dajjal in Großsyrien töten wird, an einem Tor namens Ludd. Der Prophet sagt, er wird ihn dort töten. Und danach wird ein Volk erscheinen, dann wird Isa alayhi salatu wassalam auf ein Volk treffen, und dieses Volk wird der Prophet Isa alayhi salatu wassalam, er wird ihnen mitteilen ihre Stufen im Paradies, und während sie sich in diesen Augenblicken befinden, also Isa mit ihnen spricht alayhi salatu wassalam, in diesem Moment gibt Allah seinem Propheten Isa folgende Offenbarung gibt er ihm ein: Ich habe ein Volk meiner Diener hervortreten lassen, mit denen keiner es sich anlegen kann. Gemeint ist damit das Volk von Ya'juj und Ma'juj. Deswegen gehe mit meinen Dienern zum Berg At-Tur, und daraufhin wird Allah subhanahu wa ta'ala das Volk Ya'juj und Ma'juj erwecken. Das heißt, nicht erwecken heißt nicht vom Tod erwecken, sondern erscheinen lassen. Und sie werden von allen Richtungen her erscheinen. Und dann heißt es, und sie werden auf das Meer, beziehungsweise diese See werden sie treffen, und zwar diesen See, Entschuldigung, der Unterschied im Deutschen, die See und der See, ich meine der See. Sie werden auf den See Tabariya treffen, und sie werden ihn austrinken. Und dann werden die Leute daran vorbeikommen und sagen, an diesem Ort hat sich einmal Wasser befunden. Der Prophet Allah Isa und seine Gefährten werden umzingelt sein, beziehungsweise werden eingeengt sein, an diesem Berg At-Tur. Sie werden also nicht woanders hingehen können, weil sie sich nicht mit ihnen anlegen können. In diesem Moment betet der Prophet Allah, Jesus und seine Gefährten zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und Allah sendet die Würmer zu diesem Volk Ya'juj und Ma'juj, und dadurch werden sie getötet. Ich kürze die Sache ab, dafür werden sie getötet, und der Prophet Allah, Jesus und seine Gefährten steigen wieder zur Erde herab, also von dem Berg hinunter. Und sie werden keine Stelle auf der Erde finden, an der nicht ihre Leichen sich befinden werden. Das heißt, es wird eine Unmenge von Menschen sein, sie selbst, beziehungsweise diejenigen, die sie getötet haben, sodass der Mensch nicht imstande sein wird, diese gesamten Leichen irgendwie wegzutragen. Und daraufhin wird Allah subhanahu wa ta'ala Vögel entsenden und sie werden diese Körper tragen, wohin auch immer Allah es will. So heißt es im Hadith. حَيْثُ شَاءَ Allah. Sie werden diese Körper tragen, wohin auch immer Allah es will. Und daraufhin wird Allah subhanahu wa ta'ala es regnen lassen. Daraufhin wird Allah es regnen lassen und gemeint ist damit eben, dass die Erde dadurch gereinigt werden wird. Und der Prophet Fasim erzählt uns noch einiges über diese Sache der Endzeit. Das heißt, das ist eine Sache und auch danach, nach diesem Ereignis von Ya'juj und Ma'juj, wird das Leben auf der Erde ganz normal weitergehen. Und so sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hadith al-Bukhari, لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتِ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ. Das heißt, auch nach der Erscheinung von Gog und Magog werden die Menschen noch die Hajj zum Haus vollziehen und auch noch die Umrah zum Haus vollziehen. Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, kehren wir zu den Ayat, die noch übrig geblieben sind, zurück. Allah sagt, wir werden die einen von ihnen an jenem Tag wie Wogen über die anderen geraten lassen. Und es wird ins Horn geblasen, dann versammeln sie sich vollständig. Ins Horn geblasen, das ist zum zweiten Mal, dass die Menschen zum Leben auferweckt werden. Und wir führen die Hölle den Ungläubigen an jenem Tag in aller Deutlichkeit vor. Die Ungläubigen, ihnen, deren Augen vor unserer Mahnung, deren Augen vor meiner Mahnung wie unter einer Decke lagen, und die auch nicht hören konnten. Das heißt, diese Menschen, die, wenn sie die Wahrheit gehört haben, sie haben sie nicht verstanden. Sie haben, wenn sie sie gesehen haben mit eigenen Augen, sie haben sie nicht erkannt. Denn auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, liebe Geschwister, gab es Wunder und Zeichen. Und auch zu diesem Zeitpunkt, diese großen Zeichen, die wir uns erzählt haben, das sind große Beweise und Zeichen. Und wenn diese Reihenfolge, die wir erwähnt haben, die Reihenfolge ist, die tatsächlich so sein wird, dann erst zum Zeitpunkt, an dem die Sonne im Westen aufgeht, ist der Zeitpunkt, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Tür schließen wird, die Tür der Barmherzigkeit, beziehungsweise die Tür der Tauba schließen wird. Das heißt, bis vorher haben die Menschen die Möglichkeit, den Islam anzunehmen. Nachdem die Sonne im Westen aufgegangen ist, wird der Islam niemandem mehr etwas nützen. Das heißt, ein Mensch, der nicht vorher auch nicht schon gläubig gewesen ist, es wird ihm nicht nützen, dass er den Islam danach noch annimmt. Und das heißt, die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist riesengroß. Diese Menschen, die diese großen Zeichen sehen, alles, was der Prophet alaihi wasallam angekündigt hat, und schon damals haben sie gesehen, wie der Mond in zwei Teile geteilt wird. Ein Teil auf dem einen Berg, der andere Teil auf dem anderen Berg, wie man gesehen hat, die Mondspaltung. Und trotzdem haben nicht alle Menschen geglaubt. Warum? Weil ihre Augen sind wie hinten, wie als wäre auf ihren Augen eine Decke, ein Schleier, der ihnen die Wahrheit nicht erkennen lässt. Und sie auch, als hätten sie auf ihren Ohren, irgendetwas, was sie nicht richtig hören lässt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Sie hören, aber nicht auf eine Art und Weise, dass das Hören auch zu ihren Herzen vordringt, sodass sie darüber nachdenken und den Islam und den Iman in ihre Herzen eindringen lassen. Allah sagte, meinen denn diejenigen, die ungläubig sind? Und jetzt kehren wir, nachdem wir diese Geschichten gehört haben, wir wollen wissen, oh Allah, wie schützen wir uns vor diesen Sachen? Wie schützen wir uns ganz besonders vor der Strafe im Jenseits? Allah sagt, meinen denn diejenigen, die ungläubig sind, dass sie sich meine Diener, subhanallah, dass sie sich meine Diener anstatt meiner zu Schutzherren nehmen können? Das heißt, glauben etwa die Menschen, die ungläubig sind, dass sie einem Diener Allahs, ein Geschöpf Allahs, jemand, der selbst seinem Herrn dienen muss, jemand, der selbst seinem Herrn ausgeliefert ist, glaubt etwa der Ungläubige, dass er dieses Geschöpf anbeten kann und dadurch errettet wird? Allah sagt, und Diener, welche Diener zum Beispiel? Jesus, alayhi salatu wassalam. Uzair, der von manchen Juden ebenfalls als Sohn Gottes bezeichnet worden ist. Oder die Engel, die als Töchter Allahs von den polytheistischen Aramen bezeichnet worden sind und sie haben sie angebetet, um sich Allah zu nähern. Denken etwa diese ungläubigen Menschen, dass sie, indem sie Jesus oder Uzair oder Engel oder wen auch immer anbeten, dass sie dadurch errettet werden werden? Allah sagt, gewiss, wir haben die Hölle den Ungläubigen zur gastlichen Aufnahme bereitet. Wir haben die Hölle den Ungläubigen zur gastlichen Aufnahme bereitet. Was darauf hinweist, dass die Hölle bereits schon existiert und schon sehr lange Zeit existiert und nur darauf wartet, dass die Bewohner sie betreten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Sag, sollen wir euch Kunde geben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren? هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا Deren Bemühen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut handeln würden. Möge Allah uns davor bewahren. Das ist eine Gruppe unter den Menschen, liebe Geschwister. Sie denken, dass sie der Wahrheit folgen. Sie denken, dass sie sich auf dem Weg befinden und dabei Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Sie sind davon überzeugt, aber sie befinden sich in einem Irrtum. Möge Allah uns davor bewahren. Es gibt nichts Schlimmeres, als dass der Mensch, es gibt zwei Arten von Menschen, die sündigen. Die einen sündigen und sie wissen, dass sie sündigen. Und die anderen sündigen und denken, dass es auch noch die Wahrheit ist, der sie folgen. Wie zum Beispiel die Mubtadi'a. Die Leute, die Bid'a machen, sie denken, dass diese Bid'a Teil der Religion ist. Und sie denken, dass sie sich dadurch Allah nähern. Die Juden, genau das Gleiche, die Christen, genau das Gleiche. Sie beten Allah an in ihren Kirchen, Synagogen. Und sie denken, das ist es, was sie erretten wird. Aber möge Allah uns davon bewahren. Sie werden sterben und dann werden sie merken, wenn es zu spät ist, dass sie sich auf einem falschen Weg befanden, es sei denn, Allahs Barmherzigkeit holt sie ein, noch bevor ihr Körper, noch bevor ihre Seele ihre Körper verlässt. Sa'id ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu, sagte, in einer Überlieferung, die ist in Sahih al-Bukhari, und zwar Mus'ab, sein Sohn, sagte zu ihm, ich habe meinen Vater, Sa'id ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, gefragt, über diese Ayah, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا Wer ist damit gemeint? Sind damit die Haruriya gemeint? Haruriya ist ein anderer Name für die Khawarij. Haruriya ist ein anderer Name für die Khawarij. Er sagte, die Khawarij sind diejenigen, die gegen Ali ibn Abi Talib vorgegangen sind und ihn zum Ungläubigen erklärt haben, wir uns davor bewahren. Er sagte, sind damit mit dieser Aya diejenigen Menschen, also die glauben, sie sind auf dem richtigen Weg, aber in Wirklichkeit sind sie vollkommen auf dem falschen Dampfer. Sind damit die Khawarij gemeint? Die waren ja so überheblich, dass sie dachten, dass die Sahaba ungläubig sind, aber sie selbst und sie dachten, sie wären besser als sie. Das heißt, diejenigen, die mit dem Propheten zusammen waren, kennen sich nicht so gut aus wie sie selbst. Ja? Er sagte, nein, damit sind sie nicht gemeint, sondern damit sind die Juden und die Christen gemeint. Was die Juden angeht, so haben sie Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Lüge bezichtigt. Und was die Christen angeht, so haben sie das Paradies geleugnet. So haben sie das Paradies geleugnet. Sie sagen nämlich, لا طعام فيها ولا شراب. Es gibt darin weder was zu essen noch zu trinken. Denn die Christen, sie glaubten, dass das Paradies eine seelische Angelegenheit ist und keine körperliche Angelegenheit ist. Und wer so etwas sagt, ist Allah gegenüber ungläubig. Warum? Weil Allah hat es gesagt, dass man den Paradies essen wird und trinken wird und genießen wird und es Flüsse daran gibt. Und das weist darauf hin, dass der Mensch das Paradies betreten wird mit Körper und Seele. Und wenn du sagst, nein, das ist nur eine seelische Sache, dann lügst du über Allah und wer über Allah lügt, ist ein ungläubiger Mensch. Und er sagte, die Haruriya sind diejenigen, die Khawarij sind diejenigen, die den Vertrag mit Allah subhanahu wa ta'ala gebrochen haben und Sa'd radiallahu anhu pflegte sie als die Fasiqun zu bezeichnen, als die Frevler. Möge Allah uns davor bewahren. Allerdings gibt es auch andere Überlieferungen. Sa'd ibn Waqqas sagte auch in einer anderen Überlieferung, was das gleiche ist, also wie er gesagt hat, Hum ashabus sawami'. Das sind die Leute in den Mönchszellen. Das sind die Leute in den Mönchszellen. Stellt euch mal vor, ein Mensch, der sein ganzes Dunya gibt alles auf und er lebt in einer Mönchszelle und er möchte sich, er betet Tag und Nacht zu Allah und vielleicht fastet und macht nur Gutes, aber trotzdem am Ende, wal'iyadu billah, wird das alles von ihm nicht angenommen werden. Ali aber radiallahu anhu sagte, hum ahlu harura. Er sagte, damit sind die Khawarij gemeint, die Leute von Harura, so heißt die Ortschaft im Irak, da wo sie sich zum ersten Mal versammelt haben, deswegen wurden sie gemäß dieser Ortschaft bezeichnet. Aber wie dem auch sei, diese Aya im Koran ist allgemein. Und darunter fällt jede Person, die überzeugt ist von dem, was sie tut. Aber die davon überzeugt ist, von dem, was sie tut, aber tatsächlich auf dem falschen Weg ist. Wal'iyadu billah. Aber wenn wir diese Ansicht von Ali ibn Abi Talib radiallahu ta'ala anhu nennen, dann ist die Sache nämlich gefährlich, weil das weist darauf hin, dass ein Mensch dieser Art ungläubig sein kann. Aber bekannt ist eigentlich über Ali ibn Talib radiallahu anhu, dass er sie nicht als Ungläubige bezeichnet hat. Deswegen, es geht hier einfach darum, Menschen, die glauben, auf dem richtigen Weg zu sein, sind es aber nicht. Wer gehört dazu? Dazu gehören die Khawarij, dazu gehören die Leute in den Mönchszellen, dazu gehören die Juden und die Christen und viele andere Menschen. Das hat man alles Tafsiru al-Aya bi ba'di ma'aniha. Das heißt also, man legt eine Aya aus, gemäß mancher ihrer Bedeutung, indem man einfach ein paar Beispiele erwähnt. Das heißt aber nicht, dass man alle Beispiele erwähnt hat. Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen, so werden ihre Werke hinfällig. Wal'iyadu billah. Das heißt, diese Menschen, sie sind die Ungläubigen Allah gegenüber und die Ungläubigen dem jüngsten Tag gegenüber. Und das Ergebnis ist, dass egal was sie machen, ihre Taten werden nicht aufgewogen. Das heißt, ihre Taten haben kein Gewicht. Allah sagt, und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, innahu la yu'ta, innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-sanin yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, am Tag der Auferstehung wird manch so ein Mann kommen, der gewaltig groß ist, fettleibig ist, aber er wird bei Allah nicht einmal so viel wiegen wie der Flügel einer Mücke. Und dann sagte Abu Huraira radhiyallahu anhu, lest doch, wenn ihr wollt, die folgende Aya, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. Das ist der Lohn, die Hölle, dafür, dass sie ungläubig waren und sich über meine Zeichen, meine Gesandten lustig machten. At-Tabari rahimahullah ta'ala beweist mit dieser Aya, dass ein Mensch dem Unglauben verfallen kann. Gemeint ist hier, nachdem er Muslim gewesen ist, also Murtad werden kann, wa'iyadu billah, obwohl er nicht darüber Bescheid weiß. Das heißt, obwohl er unwissend gewesen ist. Und wer das nachlesen will, kann das im Tafsir dementsprechend nachlesen. Allah sagte subhanahu wa ta'ala, gewiss, alhamdulillah, Allah azza wa jalla im Quran al-Karim, nachdem er die Drohung erwähnt, erwähnt er auch wieder die Barmherzigkeit. Erwähnt er wieder, die Tür, eröffnet uns wieder die Tür, die Möglichkeiten, Hoffnung zu bekommen. Er sagte subhanahu wa ta'ala, gewiss, für diejenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben. Jannatul Firdausi Nuzula. Firdaus, liebe Geschwister, sprachlich gesehen, sagen manche, ist es ein arabisches Wort, manche sagen, es ist ein lateinisches Wort, andere sagen, es ist ein altsyrisches Wort. Wie dem auch sei, in der arabischen Sprache ist Al-Firdaus Al-Wadi Al-Khasib, das heißt ein fruchtbares Tal. Aber auch Al-Bustan, ein Garten. Aber auch bedeutet das arabische Wort Fardasa As-Sa'a, das heißt ein großer Raum, ein weiter Raum. Insofern ist der Paradies ein riesig großer, weiter Raum. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, sinngemäß, also er beschreibt uns diesen Firdaus und er sagte, er befindet sich in der Mitte des Paradieses. Und er befindet sich an der höchsten Stelle im Paradies. Über Al-Firdaus befindet sich der Thron Allahs subhanahu wa ta'ala. Und aus ihm, das heißt aus dieser Stelle, wo der Firdaus ist, dort fließen, dort strömen die Flüsse des Paradieses hervor. So sagte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und in einer anderen Überlieferung von Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais, radiallahu ta'ala anhu, er sagte, جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا. Er sagte, im Paradies gibt es zwei Gärten, die aus Silber sind. Alles ist dort aus Silber. Das Geschirr und alles, was es darin gibt. Und es gibt zwei weitere Gärten des Paradieses. Sie sind aus Gold. Alles, was es darin gibt. Sowohl das Geschirr als alles andere. Und zwischen den Bewohnern dieser Paradiesgärten und zwischen der Möglichkeit, dass sie ihren eigenen Herrn sehen können, ist nur noch der Schleier der Herrlichkeit, der sich auf seinem Gesicht im Paradiesgarten Edens befindet. So hat uns der Prophet Sallallahu mitgeteilt in Sahih Muslim. Auf Arabisch, وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ إِلَّا رِدَاءُ الْكِبْرِيَاءِ عَلَىٰ وَجْهِ فِي جَنَّةِ عَدْنٍ. Liebe Geschwister, Allah sagt, gewiss für diejenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, wird es die Gärten des Paradieses zur gastlichen Aufnahme geben, ewig darin zu bleiben, und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. Und sie werden nicht begehren, davon wegzugehen. Wer einmal darin eingetreten ist, will niemals diesen Ort wieder verlassen. Nachdem wir diese Geschichten gehört haben, über Al-Kahf, über diese Höhle, über die sieben Schläfer, und nachdem wir die Geschichte gehört haben von Musa und Al-Khadir, alayhim as-salatu wassalam, und nachdem wir diese gewaltige Geschichte gehört haben von Dhul-Qarnayn, und welche Geheimnisse sie beinhaltet, dieses Wissen hat Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam eingegeben. Und wenn Allah wollte, würde er seinem Propheten noch mehr mitteilen. Das so viel zu den Fragen, die den Propheten gestellt worden sind. Und deswegen ist es ein schöner Abschluss in dieser Sura, dass Allah uns in folgenden Ayat mitteilt, dass das, was er uns mitgeteilt hat, nur wie ein Tröpfchen auf dem heißen Stein ist, wie man auf Deutsch sagt. Allah sagte, وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Euch ist vom Wissen nur wenig gegeben worden. Und Allah erklärt uns in einem Gleichnis, was es bedeutet, wie wenig Wissen wir bekommen haben von unserem Schöpfer subhanahu wa ta'ala. Damit, was ist der Sinn? Damit, wenn du weißt, dass das, was du weißt und die Gelehrten wissen und alle zusammentun würdest, was sie an Wissen haben, damit du weißt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nur uns wenig mitgeteilt hat, damit wir ihm vertrauen. Damit, wenn er uns sagt, es gibt einen Wall, den Dhul-Qarnayn gebaut hat, dann sagen wir, sami'na wa ata'na wa amanna. Wir hören, wir gehorchen und wir glauben daran. Weil wenn das jemand uns mitgeteilt hat, der das weiß und noch viel, viel mehr, warum sollen wir dann ihm nicht vertrauen? Und deswegen ist es sehr wichtig, dass uns Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wissen, was unendlich oder unbeschreiblich groß ist, mitgeteilt hat, in einem Gleichnis verstehen. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. Sagt, wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre. Wenn das Meer Tinte für die Worte meines Herrn wäre. Würde das Meer wahrlich zu Ende gehen, bevor die Worte meines Herrn zu Ende gingen. Auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrechen. Jeder von uns stellt sich jetzt mal vor, wie er einmal, inshallah, war jeder von uns mal an einem Meer und hat auf die weite See geschaut und er weiß, dass sein Auge kann nicht so weit schauen, wie das Meer ist. Und diese riesige Wassermenge, das ist nur das, was du sehen kannst, auf der Welt gibt es noch ein bisschen mehr. Wenn das alles Tinte wäre und wie es in Surat Luqman heißt, und wenn alle Bäume, die es gibt, Schreibrohre wäre, mit dem man schreiben kann. Und Allah würde also diesen Schreibrohren sagen, was sie aufschreiben sollen, so würden die Meere, die Tinte der Meere leer werden, noch bevor das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala zu Ende geht. Das heißt, noch bevor, im Wort des Scheißes, قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Das heißt, noch bevor die Worte meines Herrn zu Ende gehen. Die Worte meines Herrn, natürlich, die beinhalten ja das Wissen Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Und deswegen, das Wissen Allahs azza wa jal ist mehr und größer, als man aufschreiben könnte mit all dem Wasser, was man in den Meeren besitzt. Und nicht nur das, Allah sagte subhanahu wa ta'ala, auch wenn wir als Nachschub noch einmal seinesgleichen hinzubrächten, einmal dazu, zweimal dazu, dreimal dazu, siebenmal dazu, unendlich mal dazu, denn Allahs Wissen ist nicht vergleichbar. Allahs Wissen, subhanahu wa ta'ala, ist eine seiner Eigenschaften. Und seine Eigenschaften sind unerschaffen. Ist alles nicht vergleichbar mit den Geschöpfen, die wir kennen. Damit unser Prophet, alayhi salatu wassalam, weiß, dass er ein Diener Allahs ist, aber auch ein Auserwählter Allahs ist. Das heißt, er ist ein Mensch, so wie du und ich, aber der Unterschied ist trotzdem groß, denn ihm wird eingegeben von Allah, sagt Allah subhanahu wa ta'ala seinem Propheten, damit er auf keinen Fall überheblich wird, damit er auf keinen Fall den Boden verliert unter seinen Füßen. Er sagte, sprich oder sag, gewiss, gewiss heißt ganz bestimmt, bin ich ja nur ein menschliches Wesen gleich euch. Ein menschliches Wesen genauso wie wir, genauso wie ihr. Das heißt also, was man darunter unter anderem verstehen kann, ist, ihr stellt mir Fragen über Ashabul Kahf, über Dhulqarnain, über Musa und Al-Khadr. Und welche Fragen? Und ihr stellt mir Fragen über Ar-Ruh, über die Seele. Diese drei Fragen, meine ich, die sie gestellt haben. Ihr könnt auch noch mehr Fragen stellen, aber es bleibt so, ich bin nur ein Mensch, so wie ihr. Aber Allah Azza wa Jal, der Unterschied zwischen mir und euch ist, Allah gibt mir Offenbarung ein, Wahi. Und was er mir eingegeben hat, das ist letztendlich das, was ihr wissen sollt. Und das ist letztendlich das, was für euch wichtig ist. Und zwar, أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدٍ. Dass euer Gott ein einziger Gott ist. Das ist die Zusammenfassung von allem. Mehr verlange ich von euch nicht. Ich verlange von euch nicht mehr, als dass ihr an diesen einen Gott glaubt, zu dem ich euch aufrufe. Und die ganzen Wunder, die ich vollbringe, vollbringe ich nur, wenn Allah, dieser eine Gott, mir diese Wunder gibt. Mir wird als Offenbarung eingegeben, dass euer Gott ein einziger Gott ist. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, wer Hoffnung hat, ins Paradies einzutreten, wer Hoffnung hat, im Jenseits erfolgreich zu sein, er muss zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, er soll rechtschaffen handeln und zweitens, er soll seinem Herrn beim Gottesdienst niemandem beigesellen. Und was bedeutet das? Das sind die beiden Grundvoraussetzungen, das sind die beiden Säulen dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala deine Taten annimmt. Wenn du eine dieser Säulen nicht beachtest, es ist wie beim Salah, wenn du eine Säule des Gebets nicht beachtest, ist dein Gebet ungültig. Die erste Säule lautet, und die hat Allah als letztes erwähnt, und eine Weisheit dahinter, ein Vorteil davon ist, dass er als letztes erwähnt hat, damit das sich am längsten und am stärksten bei uns einprägt. Denn meistens das, was man zuletzt hört, die Information, die man am längsten auch behält. Und zwar Ikhlas. Ikhlas. Wenn es um die Gottesdienste geht, wenn es um die Rechte Allah subhanahu wa ta'ala geht, Allah verabscheut nichts mehr, als dass du ihn zu einem Teilhaber machst. Den Gottesdienst musst du für Allah ganz alleine machen, nur seine Zufriedenheit anstreben und es muss dir und soll dir vollkommen egal sein, was andere Menschen sagen, wenn du deinem Herrn dienst. Das ist der Ikhlas. Das ist die Aufrichtigkeit. Wenn da was nicht stimmt, und das ist hauptsächlich im Herzen, wenn da was nicht stimmt, ist es, wal'iyad billah, eine Form des Schirk, eine Form des Polytheismus. Und diese Form des Polytheismus kann von großer Art als auch von kleiner Art sein. Die große Art ist die, in der diejenigen Menschen fallen, die andere Götter neben Allah anbeten. Und die kleine Art ist die, die auch Muslime verfallen können, und zwar, das ist diejenige Art, dass man Augendienerei betreibt. Mura'ah auf Arabisch, oder Ria'. Und so sagte Sa'id ibn Jubayr, rahimahullah, einer der Tabi'in, Schüler von Abdullah ibn Abbas, La yura'i bi'ibadati rabbihi ahada. Das heißt, man darf, gemeint ist mit dieser Aya, man darf, wenn man seinen Herrn einen Gottesdienst macht, für ihn einen Gottesdienst leistet, diesen Gottesdienst nicht machen, um von jemandem dadurch gesehen zu werden. Über diese letzte, und die zweite Säule ist die Mutaba'a. Die zweite Säule ist, dass wenn du etwas für Allah machst, dann musst du es auch richtig machen. Du kannst nicht machen, was du willst. Du kannst nicht beten und fasten und spenden und Hajj machen, einfach wie du willst. Das bringt nichts. Allah will, dass du es für ihn machst und auch auf die Art und Weise, wie er es dir vorgeschrieben hat. Wenn du das machst, dann bist du Gott ergeben. Wenn du es nicht machst, ergibst du dich dem Shaitan oder deinem Nafs oder wem auch immer. Allah will, dass du den Gottesdienst so machst, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat und nicht wie dein Vater oder deine Mutter oder dein Onkel oder deine Oma oder wer auch immer es dir erzählt hat. Du sollst den Gottesdienst so machen, wie Allah es gesagt hat und sein Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat. Alles andere interessiert niemanden. Alles andere wird nicht akzeptiert bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und als letztes, zu guter Letzt, über diese Aya heißt es in einer Überlieferung über Muawiyah ibn Abi Sufyan, radiyallahu ta'ala anhu, er sagte über diese letzte Aya, إِنَّهَا آخِرُ آيَةٍ أُنزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ. Sie ist die letzte Aya, die vom Koran herabgesandt worden ist. Diese Aussage allerdings ist ein bisschen problematisch, denn sie widerspricht zwei Dingen. Erstens einmal einem Hadith von Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, in dem er die Ayah 281 als die letzte Ayah von Surat al-Baqarah bezeichnete, die letzte Ayah des Koran bezeichnete, Surat al-Baqarah 281. Und außerdem, und Abdullah ibn Abbas war zweifellos derjenige Sahabi, oder einer von denen sich am besten auskannten über den Koran al-Karim. Und zweitens ist Surat al-Kahf eine mekkanische Sura, und so ist es unwahrscheinlich, dass diese Aya die letzte Aya des Koran al-Karim darstellt. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.